Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Europa besinnt sich auf sich selbst. Nach der Kehrtwende der USA unter Präsident Trump beraten die Staats- und Regierungschefs der EU, wie sie ihre Verteidigung stärken können. Als Gast nimmt an dem Sondergipfel in Brüssel auch der ukrainische Präsident Zelensky teil. Es geht vor allem um zwei Fragen. Welche militärischen Fähigkeiten sind nötig und wie können sie finanziert werden?
Nein, nein. Nicht die Dame kommt in die Mitte, sondern der Gast aus der Ukraine. Hier gehen sie freundlich mit ihm um. Volodymyr Zelensky, der mit bedrohlichen Botschaften aus den USA konfrontiert ist. Militärische Unterstützung von dort vorläufig nicht mehr. Die Europäer dagegen wollen mehr tun. Signale, unsere Produktion zu erhöhen und Signale mit einem neuen Programm, die europäische Sicherheit zu erhöhen, das sind großartige Entscheidungen. Danke. Lieber Volodymyr, wir sind an deiner Seite, seit dem ersten Tag. Wir machen jetzt weiter mit dir und in der Zukunft. Es geht um die Zukunft der brutal angegriffenen Ukraine, doch nicht nur darum. Europa müsse verteidigungsfähig werden, fordern viele hier am Gipfeltisch. Bis zu 800 Milliarden Euro will die Kommissionspräsidentin mobilisieren. Von einem Rüstungswettlauf mit Russland ist die Rede. Wir haben keine andere Wahl. Es war nicht unsere Entscheidung, aber wir müssen es tun. Und ich bin mir absolut sicher, dass Russland dieses Rennen verlieren wird. Europa wieder aufrüsten. Ausgeben, ausgeben, ausgeben für Verteidigung und Abschreckung. Das ist die wichtigste Botschaft. Abschreckung. Frankreich kann sich vorstellen, mit seinen Atomwaffen auch andere Länder zu schützen. Zurückhaltend die Reaktion beim Bundeskanzler. Er verweist auf die bestehende Abschreckung der NATO mit Atomwaffen der USA.
Und ich glaube, das soll nicht aufgegeben werden, ist die gemeinsame Auffassung aller zentralen Parteien in Deutschland.
Kurzfristig jedoch gibt es andere Probleme zu lösen, und zwar möglichst schnell. Jetzt ist die Zeit, dass Europa zeigt, sind wir ein Akteur auf der Weltbühne oder nur ein Diskussionsclub? Die Antwort auf diese Frage können Sie hier am Tisch geben.
Tina Hassel in Brüssel, wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf des Gipfels?
Nun, dramatische Zeiten benötigen auch ehrgeizige Antworten und ein noch nie gekanntes Tempo. So kann man die Gespräche hier eigentlich zusammenfassen. Die Situation sei brandgefährlich, hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen schon zu Beginn klargestellt. Die Europäer müssen sich nun gleichzeitig gegen Russland und gegen einen immer feindlicher agierenden US-Präsidenten rüsten und dabei auch noch die Ukraine so stark machen, wie es eben irgend geht, nach dem Lieferstopp der US-Waffen und Geheimdienstinformationen.
Und was hören Sie denn aus den Gesprächen der Staats- und Regierungschefs?
Nun, das ist spannend. Weil die Lage so dramatisch ist, hatte man eigentlich damit gerechnet, mit schnell grünem Licht für dieses 800 Milliarden schwere Rüstungspaket der Kommission. Aber nun hat sich die Diskussion verschärft. Dadurch, dass ausgerechnet Deutschland fordert, die Schuldenregeln für Rüstung nicht nur übergangsweise zu lockern, sondern langfristig, ist es jetzt sehr grundsätzlich geworden. Denn dafür müsste man den Stabilitäts- und Wachstumspakt aufschnüren. Und auch andere Länder wollen jetzt plötzlich ihre nationalen Interessen wieder gespiegelt sehen. Jetzt bleiben 2 Wochen Zeit, um nachzubessern und alles wieder zusammenzubinden bis zum regulären EU-Gipfel, denn die Europäer stehen vor einer dramatischen Aufholjagd finanziell und militärisch.
Danke, Tina Hassel in Brüssel. Zu dem Gipfel in Brüssel und den neuen Herausforderungen für Europa gibt es heute auch einen Brennpunkt. Direkt nach der Tagesschau und um 23.10 Uhr ein Weltspiegel extra. Trotz aller Krisen ist der deutsche Arbeitsmarkt nach den Worten von Minister Heil stabil geblieben mit ordentlichen Lohnabschlüssen. Daher sollen zum 1. Juli auch die Renten folgen und bundesweit um 3,74% angehoben werden. Dieser Mechanismus, dass die Renten der Einkommensentwicklung folgen, ist gesetzlich festgelegt. Das Plus liegt deutlich über der derzeitigen Preissteigerung von etwas über 2%. Auf diese nachlassende Inflation hat auch die Europäische Zentralbank reagiert und erneut die Zinsen gesenkt, zum 6. Mal seit dem vergangenen Juni. Der Einlagenzins liegt nun bei 2,5%. Die EZB hofft damit auch die schwächelnde Wirtschaft zu beleben. Denn wenn Kredite günstiger werden, können Unternehmen mehr investieren. Vor 2 Jahren wurde ein Umsturzversuch einer Reichsbürgergruppe aufgedeckt. Heute erhielten 5 ihrer Mitglieder mehrjährige Haftstrafen. Die Gruppe hatte geplant, Gesundheitsminister Lauterbach aus einer Talkshow zu entführen. Außerdem wollte sie durch Anschläge die Stromversorgung unterbrechen und die Reichsverfassung von 1871 wieder in Kraft setzen. Dafür verhängte das Oberlandesgericht Koblenz Gefängnisstrafen von bis zu 8 Jahren.
Die 77 Jahre alte Elisabeth R. Nach Ansicht der Richterinnen und Richter am Oberlandesgericht Koblenz hat die ehemalige Lehrerin mit 3 Mitangeklagten eine terroristische Vereinigung gegründet. Der Name Vereinte Patrioten und durchaus gefährlich.
Was sich nach den Ausführungen des Senats unter anderem darin zeigte, dass die Angeklagten eine Vielzahl von weiteren Mitgliedern bereits rekrutiert hatten und zudem bereits hinreichend konkrete Anschlagsziele ausgekundschaftet hatten.
Laut Gericht waren die Angeklagten Teil der sogenannten Reichsbürgerszene und hatten sich in der Corona-Pandemie radikalisiert. Ihr Plan? Strommasten sprengen und für einen großen Stromausfall sorgen, einen Blackout. So wollten sie die Bevölkerung auch von Informationen abschneiden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sollte entführt, seine Personenschützer dabei zur Not getötet werden. Das Ziel war eine Art Bürgerkrieg und das Ende der Bundesrepublik Deutschland. Die Angeklagten hatten sich online in Gruppenchats organisiert und später um Waffen gekümmert. Doch Ermittler hatten sie beobachtet und griffen ein. Für die Bundesanwaltschaft ist die heutige Entscheidung wegweisend.
Dem Urteil kommt damit über den Einzelfall Bedeutung zu, weil das Gericht die wehrhafte Demokratie durch die Entscheidung gestärkt hat.
Die Angeklagten und ihre Verteidiger hatten auf mildere Urteile gehofft. Einige prüfen, ob sie Revision einlegen.
Das Urteil zeigt, die Justiz nimmt Umsturzpläne aus der Reichsbürgerszene sehr ernst, auch wenn sie teilweise absurd anmuten mögen. Entscheidend in diesem Fall war, dass die Angeklagten bereit waren, bei der Umsetzung auch Tote in Kauf zu nehmen. Die Vorsitzende Richterin sagte heute wörtlich, das war keine Kasperletruppe.
Die Deutsche Post will massiv Personal abbauen. Bis Ende des Jahres sollen 8.000 Stellen gestrichen werden. Das Unternehmen verwies darauf, dass immer weniger Briefe versendet werden und die Kosten hoch seien. Das könne durch das profitable Paketgeschäft nicht kompensiert werden. Doch am Dienstag hatten sich die Post und die Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag und eine bessere Bezahlung der Beschäftigten geeinigt. Mehr Geld fordern auch die Angestellten im öffentlichen Dienst. Nach 2 ergebnislosen Tarifrunden wurden heute laut der Gewerkschaft Verdi bundesweit mehr als 200 Einrichtungen im Gesundheitswesen bestreikt. In Krankenhäusern, dem Rettungsdienst und in Pflegeeinrichtungen legten Mitarbeiter die Arbeit nieder.
Die Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen, heute menschenleer. An anderen Tagen wissen sie hier oft nicht mehr, wie sie die viele Arbeit schaffen sollen. Deswegen streiken sie, um ein Zeichen zu setzen in den stockenden Tarifverhandlungen. Viele sagen, es sei im Job kaum noch auszuhalten.
Manche Krankenschwestern sind auf den Stationen wie an der Front. Ja, sie gehen nach Hause, sie wissen nicht mehr, wie sie heißen. Sie haben nicht getrunken, sie sind nicht auf Toilette gegangen. Das sind Arbeitsbedingungen, das geht nicht.
Es geht ihnen auch, aber nicht nur um mehr Geld. Die Gewerkschaft Verdi fordert 8% mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro und 3 zusätzliche freie Tage pro Jahr. Dieses Paket würde, sagen die kommunalen Arbeitgeber, bei 2,6 Millionen Beschäftigten rund 15 Milliarden Euro kosten. Geld, das einfach nicht da sei.
Wenn man das mal ein bisschen damit vergleicht, in welcher wirtschaftlichen Lage befinden wir uns denn? Wie viel 1.000 Arbeitsplätze gehen täglich verloren? Wie hoch ist die Inflationsrate? Dann steht das außer Verhältnis und deswegen sagen wir, diese Forderungen sind nicht realitätsnah und die werden wir in dieser Größenordnung nicht bedienen können, nicht bedienen wollen und am Ende des Tages auch nicht bedienen.
Doch die Streikenden wollen das nicht hinnehmen. Auch für morgen hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen. Ende kommender Woche soll weiterverhandelt werden. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt bislang nicht vor.
Vor dem Bundesverwaltungsgericht ging es heute um das Grundwasser an der Ems. Sie fließt durch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bis hin zur Nordsee. Seit Jahren streiten beide Länder mit der deutschen Umwelthilfe, weil dort die Nitratwerte im Grundwasser zu hoch sind. Nun entschied das Gericht, die Länder müssen mehr für den Gewässerschutz tun. Auslöser für zu hohe Nitratbelastung ist oft eine Überdüngung.
Willem Berlin und Sohn Heiko bauen auf diesem Acker in Niedersachsen Gras für ihre Milchkühe an. Und damit das gut wächst, werden die Felder regelmäßig gedüngt. Vorschriftsmäßig, etwa mit ausreichend Abstand zum Entwässerungsgraben. Denn seit Jahrzehnten ist durch Düngemittel viel zu viel Nitrat in der nahegelegenen Ems und auch im Grundwasser gelandet. Sollte es aber bald noch strengere Auflagen geben, könnten viele Höfe einpacken, glaubt Landwirt Berlin.
Dann können wir unsere Pflanzen, also auch unsere Grasnarbe, nicht mehr optimal düngen und dann wird es Einbußen im Ertrag geben. Und wenn das so weit kommt, dann können wir unseren Betrieb in der Form auch nicht mehr aufrechterhalten.
In vielen Teilen Deutschlands wird der Nitratgrenzwert von 50 Milligramm pro Liter Grundwasser überschritten. Im Bereich des Emsgebietes, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen besonders häufig, unter anderem wegen der vielen Schweinemastbetriebe. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass die beiden Länder deshalb gegensteuern müssen. Geklagt hatte die deutsche Umwelthilfe, die sauberes Wasser und die biologische Vielfalt in Gefahr sieht.
Wir haben die Nitratgrenzwerte für das Grund- und Trinkwasser ja schon seit 30 Jahren. Und zum ersten Mal müssen sich jetzt Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an Recht und Gesetz halten und entsprechende Maßnahmen einleiten. Das bedeutet für die Landwirte, dass sie eben gesetzeskonform düngen müssen. Die meisten Landwirte tun das ja, aber es gibt eben auch immer schwarze Schafe.
Auch Wasserversorger begrüßen das Urteil, weil so das Trinkwasser leichter aufbereitet werden könnte.
Das bedeutet wiederum, dass wir keine teuren technischen Aufbereitungsmaßnahmen umsetzen müssen, die zu erheblichen Preissteigerungen führen könnten für die Bevölkerung.
Das Leipziger Urteil könnte auch Auswirkungen auf Landwirte anderswo haben. Denn die Umwelthilfe prüft bereits, noch weitere Bundesländer zu verklagen.
Schlechte Zeiten für Eisbären und Pinguine. Das Meereis an den Erdpolen ist im vergangenen Monat auf ein historisches Tief geschrumpft. Einen besonders starken Rückgang verzeichnete der Klimadienst Copernicus im südlichen Polarmeer. Das Abschmelzen ist eine Folge des Klimawandels. Und da die weiße Eisfläche Sonnenlicht ins All reflektiert, wird die Erderwärmung durch das Schrumpfen der Eisfläche zusätzlich verstärkt. Nicht nur Kunsthistoriker oder Archäologen staunen über das Ischtar-Tor, eine der Attraktionen im Berliner Pergamonmuseum. Mit 28 Metern Breite und 11 Metern Tiefe ist es dabei nur das kleinste der 5 Stadttore der legendären antiken Stadt Babylon. Das Pergamonmuseum ist zentraler Teil der Berliner Museumsinsel und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wegen Sanierungsarbeiten bleibt das Gebäude aber Jahre geschlossen. An diesem Wochenende nun gibt es eine Ausnahme.
Dieser Löwe ist mehr als 2500 Jahre alt. Zusammen mit anderen Tierdarstellungen und Blütenornamenten schmückt er das Ischtar-Tor von Babylon, eine der Hauptattraktionen des seit 2 Jahren geschlossenen Pergamon-Museums. Noch ist das Tor sichtbar. In den nächsten Wochen wird es hinter Bauplanen und Schutzwänden verschwinden. Ebenso das Marktor von Milet. Diese einzigartigen Zeugnisse der Vergangenheit können nicht abmontiert und weggeschafft werden, wie 90.000 andere Objekte, die jetzt in Depots lagern. Bis 2037 werden sie nicht zu sehen sein, denn der Bauaufwand ist enorm.
Gleichzeitig haben wir undichtes Dach, also Wasser, Regenwasser dringt von oben ins Mauerwerk ein. Immer wieder stoßen wir auf Kriegsschäden. Es geht hier wirklich um den Erhalt dieses Gebäudes und gleichzeitig natürlich Klimatechnik, die hier komplett fehlt. Im Sommer haben sie ja 35 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit. Einfach das Gebäude auch zukunftsfähig zu machen für die Besuchenden.
Ein Problem auch, der 100 Jahre alte Museumsbau steht auf einer Spreeinsel auf schlammigem Untergrund. Die Bauarbeiten am Nordflügel, hier links, laufen bereits seit 2013. Fast so lange war auch der Pergamonaltar nicht zu sehen, nachdem das Museum benannt ist. Geplant war diese Schließung ursprünglich bis 2019. Jetzt ist der Altar wiederhergestellt. Genauso wie der Antikensaal nebenan. Zu besichtigen sind sie aber voraussichtlich erst in 2 Jahren. An diesem Wochenende können Besucher noch einmal die leeren Räume des Südflügels rund um das Ischtar-Tor sehen, bevor auch hier die Bauarbeiten beginnen. Mehr als 10.000 Tickets wurden bereits verkauft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. März.
Das sonnige Hochdruckwetter mit frühlingshaften Temperaturen setzt sich fort. Heute Nacht ist es weitgehend klar. Vor allem im Süden bildet sich vereinzelt Nebel. Der löst sich am Tag bald auf. Es wird wieder verbreitet sonnig. In großer Höhe ziehen hier und da mal Wolken durch, die den Sonnenschein etwas eintrüben können. Heute Nacht auf einigen Bergen noch 9, in einzelnen Tälern Bayerns minus 5 Grad. Morgen werden an Nord- und Ostsee 11 bis 15, sonst 16 bis 21 Grad erreicht. Auch am Samstag sonnig oder locker bewölkt bei 10 bis 21 Grad. Am Sonntag ändert sich noch wenig. Im Südwesten wird es später mitunter wolkiger. Am Montag im Süden gebietsweise Regen, im Norden noch oft sonnig.
Um 22.35 Uhr geht es bei Jesse Wellmer in den Tagesthemen um den EU-Krisengipfel und die Frage, wo die vielen Milliarden für die Verteidigung herkommen sollen. Und wir schauen, warum die Bilder des Barockmalers Caravaggio die Menschen auch heute noch bewegen.